Now the theme for my talk, and there will be two talks, one following the other, both on the same theme. The theme is release from the curse.
Das Thema meiner Predigt, die aus zwei aufeinanderfolgenden Teilen besteht, lautet Befreiung vom Fluch. In diesen beiden Vorträgen möchte ich euch Wahrheiten weitergeben, die mich Gott seit gut 5 Jahren lehrt und die mein eigenes Leben, sowie das Leben vieler anderer, denen ich diese Wahrheiten weitergeben durfte, revolutioniert haben. Ich habe an manchen Orten erlebt, wie sich bis zu 95% der Anwesenden meldeten, als ich gegen Ende der Predigt fragte, wer an dem teilhaben möchte, was Gott durch diese Wahrheiten offenbart hat. Und wir haben im Leben vieler Menschen wirklich die unglaublichsten Veränderungen erlebt. Ich erinnere mich noch, wie ich vor einigen Jahren in Sambia, in Zentralafrika, sprach. Ich lehrte über eben dieses Thema, und gegen Ende meines Vortrags kam ein für afrikanische Verhältnisse sehr wohlhabend und gepflegt aussehender Mann nach vorne, warf sich vor mir zu Boden und hätte wohl meine Füße geküsst, wenn ich das zugelassen hätte. Nachdem sich dieser Mann, den ich auf etwa 40 Jahre schätzte, wieder aufgerichtet hat, sagte er, mein ganzes elendes Leben lang hatte ich Schmerzen. Ich kannte keinen einzigen glücklichen Tag. Aber seit ich mit Ihnen dieses Gebet sprach, hat sich alles in mir verändert. Meine Schmerzen sind weg. Ich bin ein anderer Mensch. Diese Botschaft hat also wirklich Kraft. Die biblische Grundlage dafür finden wir in Galater 3, 13 und 14. Christus hat uns von dem Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt, damit den Heiden der Segen Abrahams zuteil würde in Christus Jesus, auf das wir als verheißene Gaben den Geist empfingen durch den Glauben. Diese Verse machen deutlich, dass als Jesus am Kreuz hing, ein Tausch stattfand. Im Alten Testament, im 3. Buch Mose, heißt es, dass jeder, der am Holz stirbt, ein Fluch ist. Als Jesus am Holz hing, das heißt am Kreuz, wurde er zu einem Fluch. Und in diesem Moment fand der von Gott vorherbestimmte Tausch statt, der klar in folgenden Versen belegt ist. Jesus nahm den Fluch auf sich, jeden Fluch, der uns zustehen würde, auf das wir vom Fluch befreit würden und in den Segen eintreten können, den Gott für sein Volk bereitet hat. Hier findet also ein ganz konkreter Tausch statt. Jesus wurde zum Fluch, damit wir den Segen empfangen können. Um dies zu verdeutlichen, bitte ich euch nun, dass ihr mit euren Händen einige Bewegungen mitmacht und dabei die linke Hand für das Schlechte und die rechte für das Gute benutzt. Schaut mir einmal zu und dann machen wir es gemeinsam. Jesus wurde zum Fluch, auf das wir den Segen empfangen. Denkt daran, dass eure linke Hand auf der anderen Seite ist wie meine rechte. Kommt nicht durcheinander und seid in euren Bewegungen taktvoll. Jesus wurde zum Fluch, auf das wir den Segen empfangen. Ich möchte euch nun im Weiteren das Wesen von Segen und Fluch erklären. Beides, Segen und Fluch, sind zentrale Themen der Bibel. Das Wort Segen in seinen verschiedenen Verbindungen kommt an die 600 Mal in der Bibel vor, das Wort Fluch ungefähr halb so oft. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass ein Großteil des Volkes Gottes mit dem Wesen von Segen und Fluch nicht vertraut ist. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir durch die Erlösung in Christus von Flüchen befreit werden und Segen empfangen. Aber wo ich auch hinkomme, erlebe ich immer wieder, wie viele Geschwister unter einem Fluch stehen, wo sie doch Segen genießen sollten. Und ein Hauptgrund dafür ist, dass sie nicht wissen, was das Wesen von Segen und Fluch ist. Ein zweiter Grund ist, dass wenn sie einen Fluch erkennen, wissen sie nicht, wie sie davon loskommen und in den Segen eintreten können. Ich möchte euch zu Beginn eine einfache Definition von Segen und Fluch geben. Beides sind Ausdrucksformen mit übernatürlicher Kraft. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wir es hier nicht mit rein natürlichen Dingen zu tun haben. Der Segen wirkt auf übernatürliche Weise zum Guten, der Fluch zum Bösen. Ein Hauptmerkmal beider ist, dass sie sehr oft über Generationen hinweg weitergegeben werden, solange bis jemand erkennt, im Falle des Fluches, wie man ihn los wird. Folglich ertragen heute viele Menschen und vermutlich auch einige unter euch die Auswirkungen von Dingen, die vielleicht vor Generationen geschehen sind. In diesem Fall muss das Problem zur Wurzel zurückverfolgt und dann die richtigen Schritte eingeleitet werden, um frei zu werden. Segen und Fluch wirken normalerweise durch Worte. Worte, die ausgesprochen, niedergeschrieben oder auch nur innerlich gesprochen werden. Segen und Fluch können aber auch durch Gegenstände weitergereicht werden. Die Wirkung beschränkt sich also nicht allein auf Worte. Ein einfaches Beispiel ist das Abendmahl. Paulus sagt hierzu, der Kelch des Segens, über den wir Dank sagen, ist er nicht Gemeinschaft mit dem Blute Christi? Durch diesen Kelch voll Wein, der ja ein Gegenstand ist, überträgt uns Gott einen Segen. Im Alten Testament gibt es viele Beispiele, wie Flüche durch Gegenstände übertragen werden. Besonders unter dem Gesetz des Mose. Wenn eine Frau der Untreue angeklagt war, gab es einen speziellen Test. Der Priester führte sie in die Stiftshütte, schrieb einen Fluch nieder und wusch die Tinte ab und zwang die Frau, dieses Wasser zu trinken und damit über sich selbst einen Fluch auszusprechen. Wenn sie unschuldig war, geschah ihr nichts und ihr Mann durfte sie nie wieder anklagen. War sie aber schuldig, hatte dieses verheerende Folgen für ihren Körper. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie ein Fluch durch einen Gegenstand, in diesem Fall ein Kelch voll Wasser, übertragen wurde. Ich stieß auf diese Wahrheit durch persönliche Erfahrung. Ich lehre nur sehr selten über etwas rein Theoretisches oder Abstraktes. Fast all die Themen, über die ich je gelehrt habe, hatten einen Bezug zu Dingen, die ich wirklich erlebt habe oder praktiziere. Dies gilt in besonderer Weise für diese Botschaft. Ich möchte euch nun drei Vorfälle erzählen, die mir nach und nach die Augen geöffnet haben. Nicht auf einen Schlag, sondern ganz allmählich. Ich glaube, dass Gott in meinem Leben bestimmte Erfahrungen zuließ, um mich auf diese Wahrheiten aufmerksam zu machen. Gegen Ende der 60er Jahre, als ich mit meiner ersten Frau Lydia in Fort Lauderdale, Florida, lebte, erbte ich von meinem Großvater mütterlicherseits verschiedene Kunstwerke aus China. Mein Großvater, der Offizier in der britischen Armee war, befehligte eine Expedition, die die britische Regierung 1904 nach China schickte, um den sogenannten Boxeraufstand niederzuschlagen. Er kam mit einer Menge Dinge heim, die er dort gekauft hatte. Über meine Mutter habe ich schließlich diese Dinge geerbt. Darunter waren auch vier wunderschöne gestickte Drachenbilder. Jemand, der sich ein wenig mit chinesischer Kultur auskannte, sagte mir, es seien kaiserliche Drachen, weil sie je fünf Krallen hatten Normale Drachen hatten nur 4 Krallen. Ich stand meinem Großvater sehr nahe und deshalb bedeuteten sie mir viel. Als wir nun in Fort Lauderdale unser Haus einrichteten, hängte ich diese 4 Drachen in Rahmen im Wohnzimmer auf. Doch nach einiger Zeit begann der Heilige Geist, mir ein ungutes Gefühl zu geben. Ist es euch auch schon mal so gegangen? Nun, zuerst zucken wir immer mit den Achseln und tun es ab als Unsinn. Aber irgendwann fragte mich der Heilige Geist, was denn der Drache in der Bibel symbolisiert. Ich kannte die Bibel gut genug, um die Antwort zu wissen. Den Teufel, zum Beispiel in Offenbarung 12,9. Weiter fragte er mich dann, ob es denn für mich als Diener Christi richtig sei, im Wohnzimmer etwas hängen zu haben, das den Teufel darstellte. Ich hatte daran zu knabbern, doch nach einer Weile gab ich auf. Gott, du hast gewonnen, ich werf die Drachen raus, sagte ich. Ich tat das nur aus Gehorsam heraus, aber die Ergebnisse waren bemerkenswert. Bis zu dieser Zeit kamen wir finanziell so einigermaßen über die Runden. Ich reiste umher und predigte, erhielt dafür ein Honorar und wir kamen damit klar. Doch hatten wir nie einen richtigen Überschuss. Auch geschahen einige eigenartige Dinge in meiner Familie, über die ich mit meiner Frau schlecht reden konnte. Und ich sollte von meinen Eltern eine stattliche Summe erben. Durch die Verantwortungslosigkeit anderer Leute wurde das Geld lange nicht frei. Doch schon kurze Zeit, nachdem ich die Drachen herausgeworfen hatte, bemerkte ich, dass wir finanziell auf eine völlig andere Ebene gekommen sind, obwohl ich überhaupt nichts anderes tat als bisher. Mein Einkommen verdoppelte sich im darauffolgenden Jahr und außerdem bekam ich schließlich auch das Erbe. Daraufhin konnten meine erste Frau und ich uns ein Haus kaufen, was für uns ein gewaltiger Glaubensschritt war. Wir erkannten es aber als Gottesführung, dies zu tun. Ich predige hier nicht einfach den großen Wohlstand. Hier muss genau unterschieden werden, sondern Wohlstand mit Sinn und Ziel. Wir zogen also in dieses Haus, lebten dort 9 Jahre lang und verkauften es dann für mehr als 3-mal so viel, als wir es gekauft hatten. Mit diesem Geld konnte dann meine zweite Frau Ruth und ich ein Haus in Jerusalem bauen, was außerordentlich teuer ist. Gott sorgte für die Finanzen durch den Verkauf des Hauses. Wir hatten dies nun nicht gerade geplant oder waren darauf bewusst zugesteuert. Doch ich erkannte damals, dass durch diese Drachen eine dunkle, unheilvolle Macht in mein Haus gekommen war. Und erst, als ich diese Macht rausgeworfen hatte, konnte ich in das volle Maß der Absichten Gottes für mein Leben und meinen Dienst eintreten. Eine interessante Sache war, dass ich gar nicht wusste, was Gott noch alles für mich hatte. Und ich sehe, dass es im Leben vieler, die mit einem Fluch kämpfen, so ist, dass sie keine Ahnung haben, was es bedeutet, von diesem Fluch frei zu sein. Etwas später diente ich in einer presbyterianischen Kirche im Mittelwesten der USA. Als ich einmal meine Predigt beendet hatte, stand ich auf der Kanzel und fragte mich, was ich als nächstes tun sollte. Da fiel mir eine Familie auf, Vater, Mutter und Tochter. Und als ich sie ansah, sagte mir der Heilige Geist, dass über ihnen ein Fluch liegt. Ich hatte weder darüber gepredigt, noch darüber nachgedacht und wusste auch nicht genau, was ich zu tun hätte. Ich wartete etwas, doch der Eindruck verstärkte sich. Schließlich ging ich zu dem Familienvater hin und sagte, entschuldigen Sie, aber ich denke, Gott hat mir gezeigt, dass über Ihre Familie ein Fluch liegt. Möchten Sie, dass ich für Sie im Namen Jesu ein Befreiungsgebet spreche? Ich war wirklich unerfahren und ging eigentlich nur im Glauben voran. Er sagte augenblicklich ja, und ich fand später heraus, dass in seiner Familie schon so viele furchtbare Dinge geschehen sind, dass er sich damit abgefunden hatte, dass über ihr ein Fluch liegt. Ich betete ein lautes, einfaches und kurzes Gebet und löste die Familie von dem Fluch. Und als ich sagte, im Namen Jesu, nahm ich eine deutlich sichtbare Reaktion in jedem einzelnen Familienmitglied wahr, obwohl ich keinen von ihnen berührt hatte. Ich trat zurück und sah dann, dass die Tochter ein Bein ganz in Gips hatte. Ich fragte, ob ich für die Heilung dieses Beines beten dürfe. Er stimmte auch wieder sofort zu und sagte, Sie sollten jedoch wissen, dass sie sich das gleiche Bein nun schon dreimal in 18 Monaten gebrochen hat und die Ärzte eine Heilung für unmöglich halten. Wenn ich heute davon hören würde, dass sich jemand das gleiche Bein dreimal in 18 Monaten gebrochen hat, würde ich nicht im geringsten daran zweifeln, dass hier ein Fluch im Spiel ist. Aber damals war das neu für mich. So sagte ich, ich kann nur das Bein in meine Hände legen und ein einfaches Gebet sprechen. Einige Wochen später schrieb mir der Mann und dankte mir. Er erzählte, dass die nächste Röntgenuntersuchung nach dem Gebet zeigte, dass das Bein geheilt war. Sehr bald danach kam der Gips runter. Als ich darüber nachdachte, wurde mir klar, dass der Fluch über der Familie, den Gott mir gezeigt hatte, die Heilung des Beins der Tochter verhinderte. Erst als dieser Hinderungsgrund beseitigt war, konnte das Gebet effektiv sein. Dies ist ein Prinzip, das ich im Weiteren noch viele hundertmal erlebt habe, dass ein Fluch über eine Familie oder über eine Person eine unsichtbare Barriere sein kann, die den Segen zurückhält, den Gott für diese Menschen bereitet hat. In meinem Fall, dieser Drachenbilder, war der Segen finanzieller Art und eine Freisetzung für Gottes Willen. Im Fall dieses Mädchens war der Segen die Heilung, die Barriere war der Fluch. Danach begann ich über dieses Thema zu lehren und Kassetten darüber aufzunehmen, unter anderem auch eine dreiteilige Serie mit dem Titel Fluch, Ursachen und Heilung. Als diese Botschaften in Umlauf kamen, hörten wir bemerkenswerte Zeugnisse über deren Auswirkungen, nicht nur auf Einzelpersonen, sondern auf ganze Versammlungen. Diese Kassetten fanden unter anderem auch ihren Weg nach Südafrika. Etwas später reisten Ruth und ich nach Kapstadt. Dort trafen wir eine Jüdin, die den Herrn Jesus als ihren Heiland und Herrn angenommen hatte. Sie erzählte uns aus erster Hand folgende Geschichte. Sie war eine hochqualifizierte Chefsekretärin und hatte eine gut bezahlte Anstellung bei einem Mann, der Präsident einer Firma war. Nach einer Weile bemerkte sie, dass ihr Chef und all die leitenden Angestellten in der Firma Anhänger einer eigenartigen Sekte waren, die von einem weiblichen Guru geleitet wurde. Der Präsident bat die Sekretärin, einige Segenssprüche abzutippen, die der weibliche Guru über den Angestellten ausgesprochen hatte. Als sich diese Dame an die Schreibmaschine setzte, bemerkte sie, dass diese Segnungen, in Anführungszeichen, alles andere als Segnungen waren, zumindest aus der Sicht eines Christen. Sie ging also zu ihrem Chef und sagte, es tut mir leid, ich habe nicht die Freiheit, das abzutippen. Der Chef war verständnisvoll und sagte, es tut mir leid, wenn ich gewusst hätte, dass sie dies mit ihrem Gewissen nicht verantworten können, hätte ich sie nicht darum gebeten. Soweit diese Geschichte. Ich möchte aber den Faden noch weiter spinnen. Sicherlich hat diese Sektenführerin von dieser Sekretärin gehört. Wer weiß, wie sie reagiert hat. Vielleicht hat sie gebetet oder einen Fluch ausgesprochen. Aber aus ihrem Mund hätte es sowieso keinen großen Unterschied gemacht. Innerhalb von ein paar Wochen wurden Miriams Finger, ich nenne sie einfach mal so, steif und krümmten sich. Schon sehr bald verspürte sie unglaublich große Schmerzen und konnte sie nicht mehr bewegen. Sie musste von da an getrennt von ihrem Ehemann schlafen, denn immer, wenn er sich umdrehte, verursachten ihr diese Bewegungen unerträgliche Schmerzen in den Fingern. Sie ging zu einem Spezialisten und ließ sich röntgen. Der Befund lautete auf Gelenkrheumatismus. In gewisser Hinsicht war sie zu einem Krüppel geworden. Eine andere Frau aus einem charismatischen Kreis hatte diese drei besagten Kassetten erhalten und dachte sich, dass Miriam sie auch hören sollte. Ich denke, Miriam war nicht übermäßig begeistert. Sie war eine gebildete Frau und der Gedanke an einen Fluch kam ihr wohl sehr weit hergeholt oder mittelalterlich vor. Die andere Frau ließ sie jedoch nicht locker und schließlich hörten sie sich gemeinsam diese Kassetten an. Gegen Ende der dritten Kassette leite ich die Versammlung in ein Gebet, in dem sie sich selbst von jeglichem Fluch über ihrem Leben lossagen. An genau der Stelle, als das Gebet begann, hatte das Band einen Defekt. Es ließ sich weder vor- noch zurückspielen, nicht mal herausnehmen. Nun, dies ist wohl nicht natürlich. Miriam sagte, also kann ich dieses Gebet nicht sprechen. Aber diese unverbesserliche Dame sagte nur, oh nein, ich habe auch noch das Manuskript, warten Sie einen Moment. Sie überredete Miriam, ich denke wohl gegen ihre Absicht, dieses Gebet zu lesen. Man braucht keine 3 Minuten, um dieses Gebet sorgfältig zu lesen. Miriam begann also zögernd zu lesen und während sie las, wurden ihre Finger völlig geheilt. Keine Spur vom Rheumatismus war mehr zu sehen. Sie ging zum Arzt, der die Heilung medizinisch bestätigte. Ich möchte dabei betonen, dass sie nicht um Heilung betete. Sie kam gar nicht auf die Idee. Sie sagte sich einfach nur von einem Fluch los. Und als der Fluch gebrochen war, war die Ursache für diese Krankheit beseitigt. Seht ihr? Wieder ein Beispiel dieser unsichtbaren Barriere. Ich möchte nun von der Schrift her die verschiedenen Erscheinungsformen von Fluch und Segen betrachten. Es gibt ein spezielles Kapitel im Alten Testament, das ausschließlich von Fluch und Segen handelt. Wer von euch kennt es? Richtig, 5. Mose 28. Hier finden sich 14 Verse über Segen und 54 Verse über Fluch. Wir haben nicht genug Zeit, dies genau zu betrachten, aber ich schlage vor, dass du, wenn du betroffen bist, dieses Kapitel im eigenen Interesse genau lesen solltest. Ich habe es schon oft studiert und möchte euch gerne meine Zusammenfassung davon geben. Aber bitte prüft selbst, ob sie stimmt oder nicht. Hier ist also meine Zusammenfassung der wichtigsten Formen des Segens und des Fluchs. Tatsächlich sind sie das genaue Gegenteil voneinander. Hier also 7 Ausdrucksformen des Segens. Nummer 1, der Jubel. Eigentlich aufgerichtet werden, das heißt, du lebst nicht mehr unter einem Druck. Nummer 2, Fruchtbarkeit. Jemand, der im Segen Gottes lebt, ist fruchtbar und bewirkt Vervielfältigung in jedem Bereich seines Lebens. Nummer 3, Gesundheit. Nummer 4, Wohlstand oder Erfolg. Nummer 5, Sieg. Nummer 6, wie Mose sagte, du wirst zum Haupt und nicht zum Schwanze werden. Nummer 7, du wirst nur aufwärts steigen und nicht heruntersinken. Als ich diese Stellen vor ein paar Jahren studierte, fragte ich Gott, was denn der Unterschied zwischen dem Haupt und dem Schwanz ist. Ich glaube, er gab mir eine einfache Antwort. Das Haupt fällt die Entscheidungen, der Schwanz wird einfach hinter nachgezogen. Wie lebst du? Fällst du die Entscheidungen? Hast du die Situation im Griff? Oder wirst du nur wie ein Schwanz von den Umständen und von Mächten, die du nicht verstehst und nicht steuern kannst, mitgeschleift? Wenn dein Leben einem Schwanz gleicht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Fluch auf dir liegt. Ich sage nicht, dass es sich immer so verhält, aber das liegt an euch, dies zu unterscheiden. Es gibt nur einen Experten auf diesem Gebiet und er heißt nicht Derek Prince. Es ist der Heilige Geist. Er muss zu euch persönlich sprechen. Ich kann die allgemeine Wahrheit predigen, aber die spezielle Anwendung muss euch der Heilige Geist zeigen. Schauen wir uns nun die Formen des Fluches an. Sie sind das genaue Gegenteil. Nummer 1, Erniedrigung. Nummer 2, Unfähigkeit zur Fortpflanzung oder Unfruchtbarkeit. Und ich würde sagen, dass Unfruchtbarkeit grundsätzlich fast immer auf einen Fluch schließen lässt. Nummer 3, alle Art von Krankheit. Wenn ihr den 5. Mose 28 lest, dann werdet ihr sehen, dass bis zum Ende der Liste kaum eine Krankheit ausgelassen wurde. Nummer 4, Armut oder Versagen. Nummer 5, Niederlage. Nummer 6, du wirst zum Schwanz und nicht zum Haupte werden. Nummer 7, du wirst heruntersinken und nicht aufwärts steigen. Vielleicht habt ihr auch schon von den beiden Christen gehört, die sich treffen und einer fragt den anderen, na Bruder, wie geht's dir denn so? Der antwortet, nun unter diesen Umständen gar nicht so schlecht. Darauf der Erste, sag mal, was machst du eigentlich unter den Umständen? Du sollst doch drüber stehen. Über die Jahre habe ich meine eigene kleine Liste zusammengestellt, die unabhängig von der vorigen ist. Sie enthält Hinweise, wo man es eventuell mit einem Fluch zu tun hat. Beachtet, ich sage eventuell. Auch wenn sie vom 5. Mose 28 unabhängig ist, ist es doch erstaunlich, wie nah dran sie ist. Zufälligerweise habe ich auch 7 Punkte auf der Liste. Ich möchte es aber ganz klar machen, dass das nicht heißt, dass hundertprozentig sicher ein Fluch über dir liegt, wenn du dich in einem Punkt der Liste wiederfindest. Du solltest aber die Möglichkeit in Erwägung ziehen, und Gott darüber suchen. Wenn du dich jedoch in mehreren Punkten wiederfindest, steigt die Wahrscheinlichkeit sehr, dass es sich um einen Fluch handelt. Hier also meine kleine Liste. Nummer 1. Geistiger und oder emotionaler Zusammenbruch. Das heißt, wenn Menschen wirklich zusammenbrechen, einen Nervenzusammenbruch erleiden oder sonst wie in gefühlsmäßiger oder geistiger Hinsicht oder beides am Ende sind. Nummer 2. Wiederholte oder chronische Krankheiten, speziell wenn sie erblich sind, denn ein Fluch wird von Generation zu Generation übertragen. Dies gilt besonders dann, wenn keine klare medizinische Diagnose möglich ist. Nummer 3. Unfruchtbarkeit, wiederholte Fehlgeburten, Menstruationsprobleme oder allgemein gesprochen frauenspezifische Probleme. Ruth und ich haben in diesem Gebiet schon so viel erlebt, dass wir immer, wenn eine Frau Gebet in diese Richtung wünscht, davon ausgehen, dass es sich um einen Fluch handelt. Tatsächlich haben wir oft den Eindruck, wir verschwenden nur unsere Zeit, wenn wir den Kranken dienen wollen, ohne sie vorher zu unterweisen, wie sie von einem Fluch frei werden können. Wir haben einmal einen Aufruf gemacht, dass Frauen mit diesen spezifischen Problemen aufstehen sollten. Unter ihnen war auch ein Mann. Ich ging zu ihm und sagte, welches Problem haben Sie? Wie können Sie ein frauenspezifisches Problem haben? Er sagte, mein Problem ist die Depression und das ist frauenspezifisch. Ich akzeptierte diesen Standpunkt allerdings nicht. Nummer 4, das Scheitern von Ehen und Entfremdung in der Familie. Familien fallen auseinander. Ehen gehen zu Bruch, Kinder sind von ihren Eltern entfremdet und Brüder von Schwestern. Hier wirkt sehr wahrscheinlich ein Fluch. 5. Anhaltende finanzielle Not. Hier möchte ich mit Bedacht sprechen. Ich rede nicht davon, für kurze Zeit arm zu sein. Dies kann auch eine Prüfung des Herrn sein. Aber wenn ihr immer am Hungertuch nagt und zu knapp seid, liegt wahrscheinlich ein Fluch auf euch. 6. Die Neigung zu Unfällen. In anderen Worten, du bist einer, der andauernd irgendwelche Unfälle hat. Dies hat sehr konkrete Auswirkungen. Deine Versicherungsgesellschaft wird dem genauer nachgehen und wenn du ihrer Meinung nach zu Unfällen neigst, werden sie deine Beiträge erhöhen. Ich meine, es ist doch nicht normal, immer über den Bordstein zu stolpern und sich den Knöchel zu brechen oder dass du immer die Finger dazwischen hast, wenn deine Frau die Wagentür zuschlägt oder wenn immer gerade dir Mücken ins Auge fliegen. Dies ist nicht normal, wenn es ein Dauerzustand ist. 7. Schließlich, in Familien, eine lange Geschichte von Selbstmorden oder anderen unnatürlichen Todesursachen, wenn diese Dinge in derselben Familie regelmäßig vorkommen. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Geistiger und oder gefühlsmäßiger Zusammenbruch. Wiederholte oder chronische Krankheiten, speziell wenn sie erblich sind. Frauenspezifische Probleme. das Scheitern von Ehen und Entfremdung in der Familie, anhaltende finanzielle Not, die Neigung zu Unfällen, eine lange Geschichte von Selbstmorden oder anderen unnatürlichen Todesursachen in einer Familie. Diese Liste ist sicher nicht vollständig. Deshalb möchte ich darüber hinaus noch ein allgemeines Bild zeichnen. Denn es gibt viele Dinge, die die Folge eines Fluchs sein könnten, die hier nicht aufgeführt sind. Nach meinem Dienst an so vielen Menschen habe ich Folgendes herausgefunden. Ein Fluch ist wie ein langer, bösartiger Arm, der sich aus einer möglicherweise sehr langen Vergangenheit nach einem Menschen ausstreckt. Immer wenn du kurz davor stehst, in dem kritischen Bereich gerade Erfolg zu haben oder dein Ziel zu erreichen, packt dich dieser Arm und streckt dich zu Boden. Du stehst auf, beginnst wieder von vorne und nach einer Weile, kurz vor dem Ziel, wirst du wieder niedergestreckt. Dies ist die Geschichte deines Lebens. Ihr würdet euch wundern, wie viele Menschen mir solche Geschichten erzählt haben und wie oft es heißt, das Gleiche sei auch dem Vater oder dem Großvater passiert. In anderen Worten, es liegt in der Familie.